Erfolgskompass, dein Podcast als Wegweiser für Entschlossene, die ihre Ziele mit Insiderwissen erreichen möchten. Von und mit Eda Jaffet.
Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgskompass. Heute mit dem Thema Selbstständige Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Familienrecht. Mein Gast ist heute Magistra Stefanie Gugler, Rechtsanwältin im 7. Bezirk auf der Mariehilferstraße. Hallo!
Hallo Eda, danke für die Einladung.
Erzähl uns doch ein bisschen über deinen Werdegang. Wieso bist du Rechtsanwältin geworden?
Aus welchem Grund bin ich Rechtsanwältin geworden? Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch oft stelle. Und ich stelle sie mir deshalb, um meine Ziele immer vor Augen zu haben. Die Anwaltei ist ein sehr spannender Beruf, weil man zum einen mit spannenden Rechtsgebieten zu tun hat und zum anderen mit spannenden Menschen. Es ist jeden Tag herausfordernd und spannend, weil man immer die Gelegenheit hat, sich weiterzuentwickeln.
Und warum hast du dich entschieden, den Schwerpunkt Familienrecht zu nehmen?
Ich bin vom Typ her ein sehr emotionaler Typ und habe gern mit Menschen zu tun. Und Familienrecht eignet sich da besonders gut, weil man viele zwischenmenschliche Probleme oder Herausforderungen, wie ich es gerne nenne, hat. Und man auch viel mit Emotionen der Menschen zu tun hat und wirklich viel Gespür einbringen kann. Darin liegt auch meine Stärke, dass ich emotional bin, verständnisvoll und versuche auch meine Mandanten und Mandantinnen emotional bestmöglich zu unterstützen.
Vor allem im Thema Familienrecht, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich hast du auch viele Obsorgethemen, nehme ich an, und kann ich mir gut vorstellen, dass das wichtig ist.
Genau, Familienrecht ist eigentlich ein sehr breites Spektrum, ein sehr breites Rechtsgebiet. Familienrecht bedeutet, es geht um Obsorge, Kontaktrechtsstreitigkeiten, Kindesentführungen, Unterhaltsstreitigkeiten, Ehegattenunterhalt. Dann geht es auch um Scheidungen. Vorvertragliche Eheberatungen, beispielsweise Aufsetzung eines Ehepakts, also Ehevertrag, wie es die meisten verstehen, und vieles mehr.
Kannst du vielleicht gleich auf den Ehevertrag eingehen? Ich glaube nämlich, dass viele gar nicht wissen, was das ist, vielleicht auch was ganz anderes im Kopf haben, weil man das eher in den USA immer wieder hört, aber dort ist ja das Rechtssystem anders. Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, was genau das in Österreich ist und bedeutet und warum man dann zu dir kommen sollte?
In Österreich gilt das Prinzip der Gütertrennung. Das bedeutet, sobald jemand verheiratet ist, bleibt das Eigentum grundsätzlich bei den jeweiligen Ehepartnerinnen und wenn man von dieser Regelung abweichen möchte, dann kann man einen sogenannten Ehepakt, das ist eben dieser Ehevertrag, abschließen. Genauso ist es so, dass gewisse Vermögenswerte im Falle einer Scheidung der Aufteilung unterliegen können, beispielsweise die Ehewohnung oder während der aufrechten Ehe erwirtschaftetes Vermögen. Wenn man davon abweichen möchte, dann besteht die Möglichkeit, einen Ehepakt abzuschließen und die zum Beispiel Ehewohnung von der Aufteilung auszunehmen. Das macht insbesondere Sinn, wenn jemand sehr vermögend ist und gerne seine Wohnung, die er in der Ehe eingebracht hat, also das bedeutet eine Wohnung, die er schon vor der Ehe angeschafft hat, auch nach der Ehe im Falle einer Scheidung behalten möchte.
Und spielt es eine Rolle, ob man diesen Ehepakt vor der Ehe abschließt? Danach kann man das jederzeit machen? Wie ist das?
Sinnvoll ist es, den Ehevertrag vor der Ehe abzuschließen, um mögliche Streitigkeiten zu vermeiden. Und ich glaube, dass man vor der Ehe emotional noch klarer denken kann als während aufrechter Ehe. Aber rechtlich ist es auch möglich, nach Eheschließung einen Ehevertrag abzuschließen.
Was ich bei dir ganz spannend finde, ist, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ich finde das sehr mutig und bewundernswert. Kannst du uns erzählen, warum du dich entschieden hast, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
Ich habe es immer schon geliebt, eigenständig zu arbeiten und auch Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich auch bereits in meiner Ausbildung sehr genießen dürfen, was mich dann am Schluss meiner Ausbildung dazu bewogen hat, wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, ist, dass ich noch selbst entscheiden wollte, wie ich gewisse Fälle bearbeiten möchte. Weil wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, dann hat man immer die Anweisung schlussendlich von seiner Chefin oder seinem Chef, wie man etwas machen muss, soll, darf. Und in der Selbstständigkeit genießt man die völlige Freiheit.
Und gab es einen Schlüsselmoment oder eine Entscheidung, die dir klar gemacht hat, dass die Selbstständigkeit der richtige Weg für dich ist?
Es war nach der Rechtsanwaltsprüfung so, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich schon so viel gelernt und mich so gut weiterentwickelt, aber irgendwie stehe ich jetzt trotzdem ein bisschen an. Es ist so, dass man sich in der Ausbildung sehr viel mit dem Rechtlichen beschäftigt, aber eigentlich nicht wirklich die Erfahrung als Unternehmerin macht. Und ich wollte dann einfach mehr. Und es hat mich irgendwie gekitzelt, mich weiterzuentwickeln und die ganzen Sachen, die ich über die Unternehmerschaft gehört habe, auch selbst am eigenen Leib zu spüren.
Ich finde es ganz wichtig, dass du das jetzt angesprochen hast, dass du eben Unternehmerin bist und nicht nur Rechtsanwältin. Ich glaube, das übersieht man manchmal oder denkt nicht drüber nach. Was waren die ersten Schritte, mit denen du dich beschäftigt hast, wie man ein Unternehmen gründet? Weil wie du sagst, man lernt es in der Ausbildung nicht. Das heißt, was macht man da? Wie geht man das an?
Genau, es ist wirklich so, dass man in der Selbstständigkeit und als selbstständige Rechtsanwältin immer vor Augen haben muss, dass man sich ab dem Zeitpunkt und schon davor, eben ab dem Zeitpunkt der Selbstständigkeit, nicht mehr nur mit dem Recht beschäftigen muss oder darf, sondern Unternehmerin ist. Das bedeutet, man hat dann volle Verantwortung für sich und allenfalls auch für Mitarbeiterinnen. Man sollte seine Finanzen gut im Griff haben. Es ist auch wichtig, auszurechnen oder im Blick zu haben, wie viel ich im Monat oder im Jahr verdienen muss, damit ich mich über Wasser halten kann, wie viel Fixkosten habe ich und so weiter. Der erste Schritt für mich war einmal mit vielen Kollegen und Kolleginnen, die vor kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, mich auszutauschen. Und Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass ich einige nette Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe, die sich dann sogar Zeit genommen haben, mit mir essen zu gehen oder auf einen Drink oder ein Eis oder sonst was. Und wir wirklich sehr lange darüber gesprochen haben, wie es ihnen so gegangen ist.
Wow, das finde ich wahnsinnig toll, denn genau das ist so wichtig, einfach ein Netzwerk zu haben, wo man weiß, auf die kann man sich verlassen, man kann sich mit denen austauschen. Wie hast du dieses Netzwerk gefunden?
Zum einen hat mich damals meine Ausbildungsanwältin zum Club der Wiener Rechtsanwälte mitgenommen und dort habe ich sehr viele offene Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die alle angeboten haben, hey, wenn du was brauchst, wenn du Fragen hast, ruf mich an, treffen wir uns, ich helfe dir gerne, ich sage dir gerne, wie es mir gegangen ist. Das ist ein super nettes Angebot, aber natürlich muss man auch die Gelegenheit nutzen und die Hilfe in Anspruch nehmen und sich Fragen trauen.
Absolut. Hast du dir bestimmte Ziele gesetzt, wie du diese Kanzlei gründen möchtest oder wie du als Unternehmerin sein möchtest?
Natürlich hat man Visionen, Ziele im Kopf, die man verwirklichen möchte. Nachdem ich mich bei Kollegen umgehört habe, ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, das erste Jahr ist schon herausfordernd. Man muss sich überlegen, wie man zu Mandanten und Mandantinnen kommt. Das ist schwierig, weil ich habe wirklich mit null Mandanten und Mandantinnen gestartet. Aber Gott sei Dank, da kommt mir mein Charakter ein bisschen zugute. Ich bin ein sehr offener Mensch und bin in die Welt hinausgegangen sozusagen und habe überall herum erzählt, hallo, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und ich habe freie Kapazitäten und ich möchte gern was machen. Also ich glaube, da, wo, wenn man Arbeit sucht, dann findet man sie auch.
Absolut. Du hast ja auch einen Instagram-Account, den ich auch brav verfolge und es ist wirklich spannend, was du so da postest. Wie heißt dieser Account nochmal?
Mein Instagram-Account heißt googlaw_. Genauso wie meine Kanzlei Google Law heißt, eben das Wortspiel aus meinem Nachnamen und Law. Ich versuche auf Instagram manchmal meinen Alltag als Rechtsanwältin mitzuteilen, indem ich kurz vor Verhandlungen etwas poste oder ein Resümee danach. Oder auch meinen Alltag als Unternehmerin, was ich auch sehr wichtig finde. Man findet dort auch Fotos von diversen Veranstaltungen, die ich besuche. Mit dem Ziel, auch nicht nur potenzielle Mandanten und Mandantinnen anzusprechen, sondern auch Menschen bzw. Kollegen und Kolleginnen, die sich selbstständig machen möchten. Weil das hat auch mir damals, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, geholfen, als ich oft im Internet, sei es auf LinkedIn oder Instagram, gesehen habe, wie sich andere selbstständig gemacht haben.
Was waren die größten Herausforderungen, mit denen du als selbstständige Rechtsanwältin konfrontiert warst oder vielleicht sogar noch bist?
Die größten Herausforderungen als selbstständige Rechtsanwältin sind unter anderem die hohen Fixkosten, die wir zu tragen haben. Wir haben ja ein eigenes Pensionssystem und die Rechtsanwaltskammer verlangt uns da schon finanziell einiges ab. Und nicht nur das, auch die Versicherung ist dann so als Selbstständige, ich meine nicht nur in meinem Beruf, sondern in allen anderen selbstständigen Berufen ist es so, dass wir uns selber um die Versicherung kümmern müssen. Dann die Fixkosten, sei es Büromiete, sei es Softwareprogramme und, da kommt schon eine Menge zusammen. Und herausfordernd ist dann natürlich, die Fixkosten zum einen zum Decken und zum anderen auch Mandanten und Mandantinnen zu gewinnen. Und in weiterer Folge ist es dann gut, wenn man Mandanten oder Mandantinnen hat, aber schön ist es dann auch, wenn man welche findet, die auch zahlen.
Das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob du das dann in diese Kategorie schieben würdest, aber ich wollte dich fragen, gab es Rückschläge oder schwierige Phasen, in denen du vielleicht manchmal daran gezweifelt hast, ob die Selbstständigkeit der richtige Weg war?
Gott sei Dank habe ich noch keine Phasen erlebt, die ich jetzt als schwierig qualifizieren würde. Aber was herausfordernd ist, ist, dass man wirklich selbstverantwortlich für alle Schritte und alle Schriftsätze, alle Leistungen gegenüber seinen Mandanten und Mandantinnen ist. Und man hat am Ende des Tages niemanden, der sagt, okay, das passt jetzt so, wie du das machst. Mhm. Wie löse ich solche Sachen? Durch Netzwerken. Ich habe mittlerweile schon ein sehr großes Netzwerk an jungen Kollegen und Kolleginnen, die auch selbstständig sind, sich gerade selbstständig gemacht haben und auch alleine sind. Und da funktioniert der Austausch sehr gut. Und zwar nicht nur der Austausch, sondern auch die Hilfe. Wenn man unsicher ist irgendwo und sich wo nicht auskennt, habe ich immer jemanden, den ich fragen kann.
Mhm. Trifft das auch auf die Gewinnung von Mandantinnen zu? Also ruft man dann einmal eine Kollegin an und sagt, oder empfiehlt eine Kollegin vielleicht mal dich als Rechtsanwältin, bekommst du dann dadurch Mandantinnen?
Ja, glücklicherweise funktioniert unser Netzwerk so gut, dass wir uns alle in der Runde persönlich kennen und die Schwerpunkte sind bekannt und da weiß man dann, wer was besonders gut oder gerne macht und wir vermitteln uns alle gegenseitig weiter.
Und gibt es nebenbei noch andere bestimmte Marketingstrategien, die du verfolgst oder verfolgt hast?
Ich habe mich bereits mit vielen Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht und auch mit einigen, die in den sozialen Medien sehr bekannt sind, wie die das machen. Vor allem, weil ich am Anfang gedacht habe, dass es natürlich unabdingbar ist. Also ganz, ganz wichtig, einen Social-Media-Auftritt zu haben. Hier muss ich sagen, habe ich in Erfahrung gebracht, dass es Typsache ist, welche Marketingstrategien man hat. Weil ich finde es zwar schon wichtig, dass man sichtbar ist auf Social Media, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, muss ich sagen, dass ich jeden Tag etwas posten könnte, weil ich natürlich eh Gott sei Dank mit meinen Fällen auch sehr beschäftigt bin.
Und nochmal kurz zum Thema Netzwerken, weil ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Punkt. War dir das von Anfang an bewusst, dass du netzwerken musst, damit du erfolgreich sein kannst? Oder ist das erst im Laufe der Zeit entstanden?
Ich habe es nicht so empfunden, dass ich netzwerken muss, sondern eher als Chance, dass ich viele spannende Persönlichkeiten kennenlernen darf und viele interessante Geschichten hören darf. Und das hat sich für mich glücklicherweise so ergeben. Ich gehe gerne zur Veranstaltung, ich gehe gerne offen auf Menschen zu und es ergeben sich jedes Mal wieder super Gespräche. Man lernt auch hier wieder was Neues. Und es ist einfach schön zu sehen, dass in Wien das Netzwerken so, so gut funktioniert, dass man wirklich an den Erfahrungen der anderen sehr bereichert wird.
Kannst du Personen, die das nicht so gewohnt sind wie du und die das nicht als Talent haben, nicht so extrovertiert sind, kannst du eine Empfehlung aussprechen, wo sie anfangen sollten oder wie sie anfangen sollten, damit ein bisschen die Hürde reduziert wird, um ein Netzwerk zu starten?
Ich glaube, es ist immer wie bei allen Zielen, die man gerne erreichen möchte, so, dass man schon aus seiner Komfortzone raus muss. Natürlich würde ich es jetzt nicht pauschal sagen, dass ich immer alle Netzwerktreffen super angenehm finde. Vor allem, es kommt auch darauf an, wie man selbst gerade drauf ist. Hat man schlecht geschlafen? Hat man Stress? Hat man zwischenmenschliche Probleme? Dann ist man vielleicht nicht so gut drauf. Da hat mir mal eine Kollegin gesagt, an solchen Tagen ist es vielleicht vernünftiger, zu Hause zu bleiben und dann an einem anderen Tag wieder versuchen, zu einem Netzwerktreffen zu gehen. Aber was mir schon hilft, ist, immer mit der positiven Grundstimmung reinzugehen, dass auch andere neugierig sind.
Das finde ich sehr spannend, weil das wollte ich dich auch fragen. Wie gehst du damit um? Also, wenn es dir an dem Tag nicht gut geht, sagst du dann auch mal ab oder hast du dann quasi ein Schuldgefühl und du denkst dir, nein, ich muss da eigentlich hin, ich gehe da jetzt hin, auch wenn es mir nicht so gut geht?
Da sind wir wieder bei den Vorteilen der Selbstständigkeit. Es schafft mir ja keiner an, zu den Netzwerktreffen zu gehen. Da kann ich dann selbst entscheiden, ob ich heute hingehen möchte oder nicht. Aber in Summe, was ich unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben möchte, ist jedenfalls raus aus der Komfortzone, Visitenkarten einstecken oder LinkedIn-Kontakte austauschen. Und es freut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten eigentlich freuen und es gibt auch viele, die schüchtern sind und die freuen sich dann auch, wenn sie angesprochen werden. Sei es, man fängt das klassische Gespräch mit dem Wetter an oder über die Location sich unterhalten, über wenn es Essen oder Trinken gibt oder sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt immer einen Opener für ein Gespräch.
Absolut, ich war auch letztens bei einer Netzwerkveranstaltung. Und da gab es eben Stehtische, runde Stehtische. Und ein Tisch ist mir besonders ins Auge gefallen. Da waren nämlich zwei Personen, eher junge Personen. Und da habe ich gemerkt, die sind also auch, haben das noch nicht so oft gemacht, fühlen sich nicht ganz wohl. Und ich dachte mir dann, ich ergreife jetzt die Initiative, bin einfach hingegangen, habe gefragt, ob ich mich dazustellen kann, habe mich vorgestellt. Und die waren so erleichtert, dass da einfach jemand auf sie zugeht und einfach mit denen plaudert. Und wir haben uns dann bis zum Schluss des Abends gar nicht mehr voneinander getrennt. Ich glaube, das kommt dann auch oft vor. Wir haben dann LinkedIn-Profile ausgetauscht und alles Weitere. Also ich stimme dir absolut zu, man muss wirklich aus seiner Komfortzone und darf nie vergessen, man ist nicht alleine.
Genau, und eben wie ich gesagt habe, manche freuen sich dann, wenn sie angesprochen werden. Aber natürlich kann man auch nicht warten, bis man angesprochen wird. Also ich wünsche den Hörern und Hörerinnen schon auch, dass sie den Mut finden, die Initiative zu ergreifen. Und wenn es einmal nicht klappt und einem wer nicht liegt oder sympathisch ist, dann kann man ja sagen, ich hole mir jetzt was zu trinken oder was auch immer. Ich glaube, man kommt auch wieder raus, wenn man möchte.
Das ist ein guter Tipp. Kannst du uns vielleicht noch erzählen, wie man sich in einem hart umkämpften Markt als selbstständige Anwältin am besten positionieren kann?
Naja, da ich noch nicht so lange selbstständig bin, habe ich jetzt nicht das super Erfolgsrezept, aber ich glaube, mit einer positiven Grundstimmung ist das schon mal der erste Schritt in die, der erste Schritt, eine gute Positionierung zu haben. Was mir viele gesagt haben, ist, dass man einen USP haben kann, der helfen kann, ist bei mir zum Beispiel das Spanisch. Ich biete auch spanische Rechtsberatung an. Mhm. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, sich besonders am Anfang, natürlich immer, aber besonders am Anfang, sehr um seine Mandanten und Mandantinnen zu bemühen, damit die einem auch weiterempfehlen. Weil es ist wie in jeder Branche, wenn ich zum Friseur gehe und sage, der war super, dann geht meine Freundin auch zu dem Friseur. Und so, glaube ich, ist es auch in meinem Beruf.
Also Mundpropaganda ist eigentlich genau. Die halbe Miete. Gibt es etwas, das du insbesondere anderen Frauen oder Anwältinnen mit auf den Weg geben möchtest, die ebenfalls über eine Selbstständigkeit nachdenken. Muss aber natürlich nicht nur auf Frauen bezogen sein.
Ich glaube, ich würde empfehlen, jedenfalls einen Versuch zu starten mit dem Backup. Wenn es scheitert, kann man immer noch was anderes machen. Man muss es einfach probieren, würde ich sagen. Es ist so eine schöne Erfahrung. Man kann sich weiterentwickeln, man kann den Tag selber gestalten. Und es ist auch okay, wenn man mal scheitert. Ich glaube, auch diese negativen Erfahrungen darf man sich erlauben. Es ist nicht immer alles perfekt und man kann die Situationen nutzen und an denen wachsen.
Mhm, absolut, stimme ich dir zu. Wie siehst du denn die Zukunft der Rechtsanwältinnen im Hinblick auf die Digitalisierung? Das ist ja schon so ein Hot Topic. Wie siehst du das?
Wie sehe ich das? Da müsste ich in die Zukunft blicken, um mir eine gute Antwort zu geben. Aber ich glaube, hier muss man jedenfalls ein wachsames und neugieriges Auge haben und sich jedenfalls mit der KI beschäftigen, sei es ChatGPT oder die sonstigen Tools, die es gibt. Vor allem, es ist auch spannend, was die verschiedenen Tools können. Sie unterstützen die Arbeit mittlerweile, aber man muss bedenken, dass man sich nicht drauf verlassen kann. Ich würde jedenfalls keinem empfehlen, blind die Informationen zu übernehmen, die die ChatGPT zum Beispiel anbietet.
Absolut. Ich habe es auch schon getestet, weil ich neugierig war, wie es mir im Beruf helfen könnte. Und ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie es ist, weil ich verwende es ehrlich gesagt jetzt nicht so oft. Aber am Anfang war es sogar so, dass ChatGPT gesagt hat, ich bin kein Rechtsanwalt, bitte wende dich an eine Rechtsanwältin, an einen Rechtsanwalt. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube schon, dass die Gefahr oft besteht, dass viele Nicht-Juristen glauben, wenn sie im Internet etwas nachlesen, dass sie das dann sofort wissen und selber lösen können. Aber ich sage dann immer, nein, es gibt ein eigenes rechtswissenschaftliches Studium. Es ist nicht so leicht, Gesetze auszulegen und zu verstehen oder die Rechtsprechung zu kennen. Und deswegen, ja, natürlich lies nach, aber das heißt nicht, dass du jetzt umfassend alles weißt. Und ich glaube, das trifft auch eben auf KI-Tools bis jetzt noch zu, dass das noch nicht so weit fortgeschritten ist.
Ja, das denke ich auch. Es ist sicher eine Unterstützung und wie bei allem, man muss die Sachen kritisch hinterfragen. Es ist genauso, wie wenn man krank ist und Dr. Google fragt. Dann kann man sich auch nicht erwarten, dass jetzt alles komplett richtig ist. Aber was mir zum Beispiel schon hilft, dass ich aufgrund der langen und umfangreichen Ausbildung die Informationen schneller entschlüsseln kann, ob die jetzt eher richtig sind oder eher falsch. Was noch gut ist an der KI, finde ich persönlich, sie gibt zumindest einen guten Input am Anfang, wenn man gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Da hat mir die KI schon ganz gut geholfen bis jetzt.
Welcher Ratschlag war der beste, den du je bekommen hast und weitergeben möchtest?
Just do it.
Gefällt mir sehr gut. Das nehmen wir mit. Das trifft auf jeden Fall auf dich zu. Ich möchte mich bei dir sehr bedanken fürs Kommen, Stefanie. Und vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Teilt diese Folge gerne mit Freunden und Freundinnen, die selbst überlegen, vielleicht in die Selbstständigkeit zu gehen oder eine Familienrechtsanwältin gebrauchen können. Ihr wisst, ihr könnt euch dann an die Frau Magistra Gugler wenden im 7. Bezirk auf der Marie-Hilfer Straße. Einfach auf ihre Webseite gehen und wie sie auch schon angesprochen hat, neben Deutsch und Spanisch natürlich auch Englisch, einfach an sie wenden, wenn es irgendwelche Probleme gibt.
Liebe Eda, ich bedanke mich bei dir.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.